Nachhaltig Weltwärts, der Podcast für alle, die weltwärts denken.
Hallo bei Nachhaltig Weltwärts, dem Podcast für alle, die neue Perspektiven entdecken und sich freiwillig engagieren möchten. Hier erfährst du, wie du dich in Projekten im Ausland einbringen und die Welt weiterbringen kannst. Wir starten in die neue Staffel Nachhaltig Weltwärts und diesmal habe ich mich rausgewagt. Nach den ganzen digitalen Treffen ist es jetzt zum Start Zeit für ein Live-Date. Ich bin Matthias und gemeinsam lernen wir in dieser Staffel wieder total geniale Leute kennen. Ich bin selber ehemaliger Freiwilliger und heute bin ich nicht in Deutschland, sondern in Tansania, wie ihr vielleicht schon im Hintergrund ein bisschen hören könnt. Genauer gesagt sitze ich in einem Café mitten in der Stadt Morogoro. Mir gegenüber sitzt Hinrich, der hier Weltwärtsfreiwilliger ist. Guten Morgen, Hinrich. Wie geht's dir heute?
Guten Morgen, mir geht's gut.
Hier in Tansania wird ja Swahili gesprochen, schon direkt mal so am Anfang. Welches Wort sollten alle, die uns jetzt zuhören, unbedingt in Swahili wissen?
Karibu. Karibu auf jeden Fall.
Was heißt Karibu?
Karibu kann willkommen heißen. Also jeder, der irgendwie mal in die Nähe von Tansania kommt, wird das mitkriegen, irgendwo lesen. Aber genauso heißt es auch gern geschehen. Aber genauso funktioniert es auch als, wenn ich in den Laden gehe und jemand sagt, ja bitte. Und es heißt genauso auch nah. Also es wird in ganz vielen Konstellationen benutzt.
Karibu, merken wir uns alle. Bevor wir heute mal deinen Tag ein bisschen miterleben, hier ein kurzer Steckbrief über dich. Name Hinrich, kommt aus Leipzig in Deutschland, Alter 23, hat Fachabitur in der Tasche. Seine interne Organisation, also die deutsche Organisation, ist die Deutsch-Tansanische Partnerschaft e.V. Hier arbeitet er mit Tanzanian Support for Women Rights. Unter anderem baut er da Lehmöfen. Sein Einsatzort ist Morogoro in Tansania und dein Slogan oder Hashtag für deinen Weltwärtseinsatz ist?
Hashtag anders gleich.
Was möchtest du uns damit sagen?
Ich finde es halt an der deutschen Sprache sehr schön, das auszudrücken, dass man halt einfach Wörter aneinander koppeln kann, wie man Bock hat und meistens ergibt es Sinn. In diesem Falle meine ich mit anders gleich eben, dass also ich wirklich erstaunt bin darüber, wie anders die andere Kultur in Tansania ist, aber trotzdem in der menschlichen Interaktion Gemeinsamkeiten bestehen. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ey, asante. Mandasi tayari. Naomba nne. Manne. Ja. Asante. Möchtest du auch welche?
Ja, gerne.
Ja. Wie viele?
Zwei reichen.
Okay. Ongeza mawili au sita jumla. Asante.
Also wir hören, du sprichst auf jeden Fall auf Swahili, denn wir sitzen hier gerade mitten in einem Café, neben der Straße sozusagen. Es regnet ein bisschen heute am Fuße im Morogoro am Berg. Ja, es ist sehr spannend. Hier frühstückst du immer, hast du mir erzählt.
Ja, genau. Also meine Gastmutter ist Lehrerin, gerade sind die Schulen geschlossen. Normalerweise, wenn die Schulen offen haben, geht sie früh, ganz früh aus dem Haus, schmeißt auch relativ, also fast alleine den ganzen Haushalt und dann kann ich zu Hause frühstücken. Jetzt ist, wie gesagt, die Schule zu und alles ist ein bisschen langsamer so. Sie hat halt auch Urlaub, logischerweise. Und da gehe ich halt einfach auf dem Weg zur Arbeit hier lang, weil es liegt eigentlich genau in der Mitte und dann frühstück ich hier.
Und deswegen, an alle, die uns zuhören, hört ihr heute Geräusche im Hintergrund, denn wir sitzen mitten im Geschehen quasi. Also neben uns sitzt jemand, der frühstückt auch gerade. Hinter uns werden, glaube ich, gerade frisch Mandasi gemacht. Hier sind Kinder um uns rum, es fährt zwischendurch mal ein Motorrad vorbei. Also nicht wundern über die ganzen Geräusche. Das ist einfach mitten im Leben gerade. Kommen wir ein bisschen auf dein ganzes Jahr zu sprechen, beziehungsweise auf deinen Weltwärtseinsatz, bevor er gestartet hat, nämlich einfach mal so ins letzte Jahr. Du hast Fachabi gemacht und standest dann vor der Frage, ja, was machst du dann? Wieso hast du dich gegen Studium, gegen die Ausbildung in dem Moment und erstmal für den Auslandseinsatz entschieden?
Also ich würde sagen, generell fehlt es mir in der Schule einfach immer ein bisschen an Praxis. Ist jetzt, glaube ich, kein sehr spezifisches Problem, sondern ich denke mal, also es geht einigen so. Und ich wollte halt nicht direkt von einem relativ langen Commitment ins nächste. So, was ich mich jetzt quasi schon wieder für entweder 3 Jahre Ausbildung, 3, 4 Jahre Studium und dann auf jeden Fall schon so zeitlich wieder binden so lange. Und mich generell einfach ein bisschen ausprobieren und irgendwie ja, wusste ich auch nicht so richtig wohin. Und von daher dachte ich mir dann, ich will halt auf jeden Fall erstmal raus. Irgendwie hat es mich dann auch gepackt, so dass ich halt was Sinnvolles einfach machen wollte und ich hatte die Erfahrung gemacht in verschiedenen Praktika und das war halt echt richtig gut, um sich halt umzugucken, um halt auszuprobieren und da hatte ich die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn ich jetzt noch nichts kann, in dem Sinne professionell, dass im richtigen Betrieb, im richtigen Betriebsklima, wo das passt und ich mich eben, wie ich mich einbringe, trotzdem was voranbringen kann so und dass allgemein ich davon profitiere, weil ich was lerne, die anderen was davon profitieren, weil ich eben was mache und nicht nur 2 Wochen da bin zum Fegen. Und ich dachte halt, dass ich das hier irgendwie fortsetzen kann. Und
ja, ein bisschen Learning by Doing, sich reinarbeiten dann irgendwie, ne, wie in deinem Praktikas wahrscheinlich.
Definitiv,
ja. Durch seinen Weg suchen. Ja, du brauchst auf jeden Fall was zum Anpacken. Darüber reden wir dann später auch noch, wenn es mehr um deine Arbeit hier geht. Wie bist du damals vorgegangen, als du dann wusstest, okay, ich mache dieses Auslandsjahr? Wie hast du die Organisation gefunden? Weil es gibt ja dann doch schon eine Menge Organisationen zur Auswahl stehen, eine Menge Organisationen, die bei Weltwärts sind, da mitmachen. Wie bist du vorgegangen?
Ich hatte mal irgendwie Tansania aufgeschnappt. Also ich habe verschiedene Berichte gehört über Leute, die mal im Ausland waren und so. Und das hat dann meiner Meinung nach irgendwie dazu geführt, dass sich irgendwie dann die Idee sich so ein bisschen manifestiert hat. Und Tansania war eben eins der Länder neben Italien und woanders noch. Und dann habe ich einfach angefangen zu suchen. Genau, und dann bin ich irgendwie bei Weltwärts hängen geblieben. Und bei der DTP, weil die relativ entspannte Projekte hatten. Ich glaube, ich habe auf der Weltwärtsseite das gefunden, ja. Genau. Ja, habe mich dann da so wie so ein Werbungsformular oder so, ne, sehr überzeugt meinen Text reingeschrieben. Ich habe mich auch nur bei dem einen Projekt beworben.
Ah, okay.
Und das hat dann geklappt, ja.
Okay, DTP vielleicht kurz zur Erklärung, ist die Deutsche Internationale Partnerschaft, deine Organisation aus Deutschland, falls wir diese Abkürzung noch häufiger benutzen vielleicht heute. Am Ende wurde es ja, glaube ich, nicht ganz das Projekt, auf dem du dich zuerst beworben hast. Ne? Mhm. Wie bist du damals damit umgegangen? Es war ja wahrscheinlich erstmal so ein, okay.
Genau, ich hatte mich auf das Projekt Permaculture beworben und ich hatte dann halt ein anderes Projekt zugewiesen. Das schien mir aber äquivalent ungefähr so. Also das passte auch. Das war sogar noch ein bisschen vielfältiger. Es hieß halt, dass das eine NGO ist, die sich eher auch handwerklich betätigt, aber die halt von Solar- bis Wassergeschichten eben verschiedenste Projekte auch machen halt und dann kleinere und immer wechseln, was ich halt auch spannend finde, wenn man dann eben so, ja, eben nicht nur der Experte für Solar ist, sondern halt eben auch mal viele Sachen gesieht und genau, manchmal ist es auch so, dass einem irgendwie was gibt ein Zitat von Bob Ross, kennst du den?
Ja.
Ja, und dann, der hat sich mir an meine Wand geschrieben. Er heißt, es gibt keine Fehler, nur kleine lustige Unfälle. Und ich dachte mir so, ja, jetzt ist es vielleicht einfach so, ich lasse mich jetzt mal so ein bisschen von dem Schicksal leiten. Und wie sich ausgestellt hat, bin ich so sehr, sehr zufrieden.
Ja. Das heißt im Endeffekt gute Fügung.
Eben, also es war Entscheidung, es hat sich ein bisschen gefügt einfach, genau. Und dann habe ich mich einfach so ein bisschen mitreißen lassen, genau.
Ja. Ja, und auf jeden Fall anscheinend ja gut mitreißen lassen. Du bereust es anscheinend nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Es gefällt mir sehr gut hier.
Ja, perfekt. In Deutschland, bevor es eigentlich ja dann losging, passierte dann doch nochmal eine ganze Menge. Ihr hattet natürlich auch das Vorbereitungsseminar. Fangen wir vielleicht damit an. Wie fandest du das so im Nachgang jetzt auch? Hat dir das was gebracht? Hat das was bei dir schon was bewirkt, was verändert?
Es hat halt ein bisschen dazu geführt, also einerseits hat es mich ein bisschen mehr Bewusstsein gegeben darüber, wie die Dinge eventuell laufen könnten. Aber ich habe halt auch schnell, vielleicht liegt das auch an mir, einfach schnell irgendwie geglaubt, ich weiß jetzt, wie es läuft. Und es war halt sehr spannend, einfach mit Leuten zusammenzukommen. Also alleine, um die Leute zu treffen, war es schon sehr spannend, ja. Und dieses Zwischenseminar war halt einfach nochmal ultra gut, um sich einfach auszutauschen, so mit den anderen Leuten. Und dann hast du nochmal so aus ganz unterschiedlichen Ecken und so, ja, das habe ich auch erlebt. Oder nee, okay, das sehe ich gar nicht so. Sehr schön, ja.
Ja, und es gibt ja tatsächlich bei Weltwärts pädagogische Begleitung, das Vorbereitungsseminar, Zwischenseminar und Nachbereitungsseminar. Eins hast du ja noch sozusagen vor dir dann, was...
Stimmt, das kommt auch.
Nochmal spannend wird. Bei der Vorbereitung auf deinen Einsatz seid ihr natürlich auch so, ja, Hinweise vom Auswärtigen Amt durchgegangen. Und ihr musstet sogar ein Schreiben von der Regierung unterschreiben, dass ihr auf eigene Gefahr nach Tansania reist, weil es wegen Corona, es wird keine weiteren Rettungsflüge mehr geben. Wie hat sich das für dich angefühlt in dem Moment?
Ja, also meine Eltern fanden das gar nicht cool, aber... Also ich weiß, es ist halt auch schwierig, wenn man gar keine Berührungspunkte damit hat und auch schon ein bisschen älter ist und wie gesagt, vielleicht auch Familie dann halt und verschiedene Verpflichtungen und Verbindungen hat. Habe ich jetzt nicht so sehr und deswegen fiel mir das vielleicht ein bisschen leichter. Ich fand das okay, ich glaube, das ist auch von der Regierung okay, dass die sich einfach absichern wollen, weil das halt ein Heidengeld kostet, die ganzen Leute halt von überall immer herzufliegen. Und für mich war das jetzt rein in diese Covid-Geschichte nicht so das Problem.
Endlich in Tansania angekommen. Wie war das für dich hier anzukommen?
Heftig. Einmal war es richtig warm. Wir sind ja aus dem Winter
Stimmt,
mit dicken
Januar,
Jacken und so
ja.
sind wir hier angekommen. Das war so heftig.
Und dann ist hier auch noch so die Luftfeuchtigkeit in Dar es Salaam ist ja richtig hoch.
Im Flughafen drin war es kälter als draußen. Also, aber es war so warm. Genau, es waren halt ultra viele Eindrücke. Wir waren in so einem relativ großen Gelände, wo man übernachten konnte. Und da gab es auch dann eine Cafeteria und keine Ahnung was. Und während ich da drin war mit den ganzen anderen Freiwilligen oder so, ich fühlte sich noch nicht so richtig an. Und wir sind dann halt jeden Tag immer mal ein bisschen mehr rausgegangen und so. Und durch das Salam halt auch dann einen Tag lang alleine durch die Stadt gestreift, auf so einer Stadtrallye und so, was auch cool war. Aber es hat halt wirklich einfach, es gab so viel zu verarbeiten im Kopf, irgendwie einfach anhand von Eindrücken, neue Gerüche, es ist laut, was passiert jetzt, einfach immer wieder zu merken, okay, was ist jetzt eigentlich los? Ich kann mir das genauso auch vorstellen für jemanden, der nach Deutschland kommt, dass es halt einfach erstmal so viele Sachen gibt, die man irgendwie aufnehmen will und irgendwie erstmal wahrnehmen will. Und ich habe dann Tagebuch geschrieben in der Einführungswoche und ich habe dann wirklich so Januar geschrieben auf das Papier, habe aus dem Fenster geguckt. Hab wieder auf mein Papier geguckt. Hat er so den Kopf geschüttelt und wieder aufs Wetter geguckt. Ich dachte, das passt einfach überhaupt nicht, weil es so Augustwetter war. Mit der inneren Uhr war das nicht so wirklich vereinbar, dass das jetzt auf einmal so warm und so hell ist. Ja.
Ja, das kann ich mir sehr crazy vorstellen. Du lebst jetzt hier in Mongolei in der Gastfamilie. Wir reden gleich noch ein bisschen mehr über die Gastfamilie, denn wir gehen gleich noch zu deiner Gastfamilie. Aber wie war so das Einleben mit denen?
Ja, also ein bisschen was zu meiner Gastfamilie. Ich habe zwei Gasteltern, die haben drei Kinder. Zwei von denen studieren auswärts. Und der eine ist gerade mit der Secondary fertig geworden und macht jetzt die Advanced Level, glaube ich. Aber als ich ankam, war er mit meinem Gastvater zusammen in Dar es Salaam, weil der im Krankenhaus war. Der hatte was mit dem Rücken und musste da irgendwie länger bleiben. Ich war die ersten 2 Monate mit meiner Gastmutter also alleine. Aber sie spricht nicht so fließend Englisch. Und es war dann ein sehr lustiges Austauschen, einfach irgendwie, wir uns ja irgendwie verständigen mussten. Aber ja, hat funktioniert und hat mir halt vielerorts sehr oft geholfen, dass ich halt eben alleine mit den Leuten teilweise war, die kein Englisch sprachen und dass man dann einfach, also muss.
Du
So,
musstest
es
so
geht dann
erledigen,
einfach,
quasi.
genau, es geht dann nicht anders.
Ja, perfekt. Also ich würde sagen, wir haben uns ein bisschen gestärkt. Eigentlich die perfekte Zeit, um arbeiten zu gehen. Und deswegen gehen wir jetzt genau dahin zu deiner Arbeitsstelle. Gucken uns die nochmal an. Deswegen bis gleich an alle, die uns zuhören.
Bis dann, ne?
So, wir sind angekommen bei deiner Arbeitsstelle. Ich würde sagen, wir sitzen in einem ganz schönen Gebäude, jetzt in einem Büro an deinem Arbeitsplatz. Mit 2 KollegInnen hier wieder im gleichen Raum. Das heißt, wenn wir was hören, nicht erschrecken, hier arbeiten Menschen und tun gerade was. Tansanian Support for Women's Rights. Was genau macht ihr? Was für Projekte habt ihr also?
Genau, die Organisation gibt es schon seit 8 Jahren. Wir werden unterstützt von verschiedenen Sponsoren. Man muss aber genauso hier, werden halt Proposals geschrieben, Projekte veranschlagt. Dann werden die Funds beantragt, das wird dann abgerechnet und so, was ich gar nicht so erwartet hätte, beziehungsweise was ich auch nicht so wirklich wusste vorher, wie viel Arbeit da reingeht, dass man halt eben alles buchhaltungstechnisch und so auf dem Laufenden hält. Es gibt Jugendgruppen, ein Projekt, wo Jugendgruppen formiert werden, die dann unterrichtet werden, Reiswein zu produzieren, Joghurt zu produzieren. Das hat viel auch mit so Anleiten und in Gang bringen zu tun. Und andererseits bauen wir Lehmöfen, pflanzen Bäume in Tangeni, das ist so ein Dorf neben Morogoro, also es ist auch wieder eher ländlich die Region, am Berg auch. Da gibt es einen Wald und die Leute holzen den ab für Brennholz. Viele kochen auf 3 Steinen, wird Feuerholz darunter geschoben und Topf draufgestellt und so kocht man. Da geht aber total viel Energie halt verloren, dadurch ist es halt an den Seiten entweicht. Und wir hatten die Idee, da Lehmöfen zu bauen. Das ist im Zuge der Kooperation mit der DTP entstanden, muss es sein, weil als ich anfing, war das noch nicht so. Also es war, wie gesagt, ein
Okay.
bisschen eine Wundertüte.
Du bist ja
Ja.
tatsächlich auch der erste Freiwillige
Genau.
hier im Projekt. Wie ist das für dich? Also gerade das Ankommen war dann wahrscheinlich sehr speziell, oder?
Ja, ich fand es halt dadurch, dass mein Chef hat selber 2 Jahre Freiwilligendienst gemacht. Und ich finde, man merkt schon die Erfahrung. Wir hatten wie so eine Art Stundenplan oder so mir festgelegt, also Tagesplan eher so, ne, was jetzt so die Woche über passiert. Ich war jetzt nicht irgendwie da und man konnte nichts mit mir anfangen oder so. Also ich habe mich schon so eingebunden gefühlt. Es war jetzt nicht erstmal schwierig, halt irgendwie in der Kultur, in der Sprache überhaupt anzukommen oder so, aber das eher als in der Organisation anzukommen. Ich hatte schon das Gefühl, ich bin hier gut aufgenommen, genau, und wenn ich irgendwas habe oder so, dann konnte ich mich melden.
Und mittlerweile bist du ja auch Profi und baust quasi Lehmöfen, aber du hast ja das am Ende doch alles selber beigebracht, oder?
Quasi, genau. Wir haben jetzt keine hat irgendwie professionell eine Handwerkerausbildung hier. Also alle haben schon mal gebaut. Dass ich zwar der Erste hier bin irgendwie, so, das ist so, das fand ich jetzt auch spannend. Aber ich hatte schon irgendwie gedacht, dass ich halt ein bisschen auf Erfahrung stoße, was das angeht, um dann eben...
Um selber auch vielleicht was mitzulernen.
Genau, aber ich habe auf jeden Fall was über Lehm gelernt. Also ich erzähle mal was über das Lehmprojekt.
Ja.
Weil damit habe ich mich vor allen Dingen beschäftigt. In Tangeni werden Lehmöfen unserer Ansicht nach gebraucht, weil die Leute dann eben weniger Holz verbrennen würden. Mit den Lehmöfen kann man die Hitze besser nutzen.
Also es wird immer noch mit Holz gemacht, aber es wird einfach weniger als mit dieser Drei-Stein-Methode.
Richtig, richtig. Genau. Unsere Maßgabe ist, dass wir die Werkzeuge mitbringen, den Zement, Metallstreben, die Arbeitskraft und das Wissen. Und die Leute stellen Ziegelsteine, 24 Stück, Sand und Lehm und Wellblech für den Ofen, also für den Abzug. Und wir haben den jetzt schon weiterentwickelt und wir haben schon sehr viele positive Rückmeldungen bekommen und die Leute wollen auch alle einen haben. Also die fragen dann, kommen dann mal vorbei und gucken, okay, sind alle interessiert und fragen, und wo es den gibt und wie viel Geld wir nehmen und sowas. Wir sagen, nee, wir nehmen kein Geld. Und,
aber das heißt, ihr müsst gar nicht suchen, wo können wir das bauen, sondern die Leute kommen auf euch zu und sagen, oh, bitte baut es.
Genau, mit. Genau.
Wie läuft es denn ab? Du bist jetzt hier im Office in Morogoro, das ist ein Stück weit weg. Wer kümmert sich sozusagen um die Anwerbung und wählt es aus? Macht das auch du oder macht ihr das als Team?
Genau, wir hatten einen Vorstellungstermin dort beim Village Leader Office und wir haben eben uns da mal vorgestellt und gesagt, hier, wir wollen so eine Art Projekt machen. Wie sieht's aus? Unterstützt ihr das? Was haltet ihr davon? Das ist auch ein bisschen anders als in Deutschland. Das Dorf ist schon relativ groß und dann gibt es so verschiedene Dorfuntergruppen und jedes hat nochmal seinen einzelnen Bürgermeister. Die schreiben dann oder die sagen dann Bescheid im Dorf, machen eine Liste. Die Leute, die wollen, die lassen sich eintragen.
Ja.
Wir finden immer Interessierte und dann werden es immer mehr. Während wir bauen.
Du bist jetzt hier quasi handwerklich, genau das, was du gesucht hast. Du hast aber auch eigentlich gesagt, du hast ja keine Ausbildung. Würdest du sagen, es hat trotzdem gut funktioniert bei Weltwärts, weil man einfach viel ja auch über sich selber erfährt, viel selber wächst. Weil du warst dem ja schon auch kritisch gegenüber, so, ne? So,
ja.
Soll ich ohne eine Ausbildung in das Land fahren?
Ja, also mit einer Ausbildung wird es besser. Ganz klar, aber es hat trotzdem was gebracht. Auf jeden Fall. Also ich würde es trotzdem wieder machen.
Das ist doch die wichtige Antwort. Und ein Vorteil, dass ich dich jetzt direkt gerade in Tansania besuche, ist natürlich, dass ich jetzt direkt mit deinem Chef sprechen kann. Und das ist Emanuel Valentin Mapigano. Ja, und Emanuel, warum ist das Lehmofenprojekt eigentlich so wichtig?
Actually, most of the villages, they use firewood. And the number of trees in the country in general keep on being reduced. But also the mothers who used to cook, when they cook with the 3 stone, sometimes their eyes become red because of the smoke. And in Lake Zone, when you have red eyes, meaning that there is an implication that you are a wizard because of the red eyes. So most of the women, especially elder women, when they are red eyes, then communities say perhaps they are witch. So some women were murdered. And we saw that per day or per week, at least a family might use 8 up to 10 a luggage of firewood. So we said, okay, we are not going to tell them to stop using firewood because they might have no alternative of the energy they can use during cooking. They have to continue using firewood, but in a sustainable Mana.
Emmanuel sagt, unter anderem ist hier ein Vorteil, dass beim Kochen also keine roten Augen vom Rauch entstehen, die hier in der Region manchmal als so eine Art Zeichen für Hexen angesehen werden. Außerdem wird deutlich weniger Feuerholz genutzt. Ja, das ist aus Nachhaltigkeitsgründen natürlich immer wichtig. Emmanuel, wie hat sich das Projekt denn so entwickelt?
We constructed two at the beginning in Tangeni. Then we said, okay, let them try. Actually, the two family came back to us and said, okay, nowadays we use two luggage of firewood bags to cook in a week. And we have started with 50 cooking stoves. Then in next year we are planning to reach up to 250. So the implication is that perhaps we will save some forests and trees which has been cut. Yes.
Das wäre natürlich perfekt. Aus zwei Lehmöfen sind mittlerweile schon 50 geworden. Und im nächsten Jahr will die Organisation dann schon 250 gebaut haben und so also quasi schon einen kompletten Wald gerettet haben. Ja, und gerade habt ihr natürlich einen sehr speziellen Freiwilligen bei euch, nämlich Hinrich. Aber wieso habt ihr euch als Organisation überhaupt dazu entschlossen, Freiwillige aufzunehmen?
This is the first time Trustworthy Host volunteered. So the motivation from the people from abroad, the motivation they give, it encourages so much to the community to work very hard, because they see if people coming from outside, they come to emphasize us on the environmental issue campaign and whatever. So why not us act on the environment activity?
Es ist also das erste Mal, dass die Organisation überhaupt Freiwillige aufgenommen hat, sagt Emmanuel. Und das ist auch ein bisschen das Zeichen an die eigene Community, ein bisschen was im Bereich Naturschutz zu machen. Jetzt ist Hinrich gerade hier. Wie würdest du Hinrich denn beschreiben?
Rick is a very good person and time manager. Yes. When it comes to managing time, sometimes we have to learn from Rick. He didn't know how to build cooking stove, but we had one sample. And they went to the field and they continued building.
Hinrich ist also quasi so eine Art Schnelllerner und ist die Person, die immer die Zeit im Blick hat. Was würdest du immer nur den neuen Freiwilligen empfehlen, wenn sie das erste Mal zu euch kommen?
If they come to organization as a new volunteer, is to make sure that they work with very closely with teams. They have to be very close with the Staff and the team.
Der Tipp ist also, neue Freiwillige sollten sich einfach an ihre KollegInnen halten. Danke, Emmanuel, für die Gastfreundschaft hier. Und Hinrich, wir gehen jetzt gleich zu deiner Gastfamilie. Aber vorher kommen wir zu einer Kategorie, die erste Staffel überlebt hat, den drei schnellen Fragen. Ja, und wenn jemand eine Frage oder Anregung zu Weltwärts hat, dann schreibt uns entweder über Instagram oder per Mail an redaktion@weltwärts.de und wie immer Weltwärts mit AE. Jetzt aber!
Die drei schnellen Fragen.
Schönster Ort in Tansania, den du besucht hast?
Die Berge hier.
Welcher Song beschreibt deinen Weltwärtseinsatz?
Oh Gott, Sina Shindanaye. Sina Shindanaye heißt, ich habe kein Problem mit ihm. Auf Swahili, es gibt so einen Bongo-Flavor-Song.
Wäre Weltwärts eine Pizza oder ein Getränk? Welche wäre es?
Oh, ich mag weder Pizza so richtig.
Noch Getränke.
Trinke gar nichts. Weltwärts ein Getränk. Boah. Ich würde halt sagen, der Ingwertee so brennt ein bisschen, aber ist gut.
Hi, Tegel. Und damit sind wir hier auch tatsächlich schon wieder durch. Neuer Ort, dritte Stelle. Diesmal sitzen wir hinten auf der, ich würde sagen, kleinen Veranda bei deiner Gastfamilie. Der Wind weht, die Sonne scheint. Hier sitzt du gerne. Warum?
Ja, es ist einfach ruhig, schön, tiefenentspannt. Das ist irgendwie, ja, es weht ein laues Lüftchen. Also ich finde es hier sehr schön, einfach auch, weil man halt Platz hat. Normalerweise sitze ich hier halt auf dem Boden. So mit Decke oder so oder einfach so halt, da kann man sich dann halt irgendwie schön ausbreiten. Das ist ja halt auf jeden Fall so ein Ort, wo ich halt gerne einfach mal sitzen kann, ein bisschen dösen, da oben in die Berge gucken, ist schön.
Jetzt sind wir ja gerade auf der Veranda bei deiner Gastfamilie. Erzähl uns doch mal was über sie. Wer lebt hier mit dir? Wer gehört zu deiner Gastfamilie?
Also, ich habe zwei Gasteltern, Mutter, Vater und drei Geschwister. Meine Gastmutter ist Lehrerin, mein Gastvater war auch Lehrer Und ich finde, man merkt das sehr, dass die irgendwie Bock haben, einem was beizubringen, auch sich so eine ruhige Art und Weise, einem irgendwie was zu erklären, wie was läuft und auch so ein bisschen Geduld dann einfach zu haben und versucht es dann auch auf Kiswahili zu erklären, worüber ich sehr froh bin und auch, was ich einen übelsten Fortschritt finde. Ich bin sehr froh drüber und sehr dankbar, dass es so ist, dass sie eben irgendwie am Lehren Freude haben. Ich fühle mich da sehr gut aufgehoben, ja.
Was macht denn für dich so besonders, hier in einer Gastfamilie zu leben? Also es gibt ja bei Weltwärts verschiedene Möglichkeiten, wie man wohnen kann. In einer eigenen Wohnung, in einer WG, in der Gastfamilie.
Ja, es ist halt einfach schön. Irgendwie kann ich halt immer direkt jemanden fragen, der sich auskennt. Das ist sehr, sehr vorteilhaft. Und ich finde es halt schön, mit den Menschen hier die Zeit zu verbringen. Und also, dass ich einfach die Kultur ein bisschen besser wahrnehmen kann. Ja. Dass ich das Gefühl habe. Tatsächlich finde ich, eine WG ist auch richtig spannend. In dem Rahmen hier ist mir die Gastfamilie auf jeden Fall lieber, weil sonst würde man sich, glaube ich, sehr abkapseln. So, also da wäre es schwierig, genau, dann wäre es schwieriger, irgendwie großartig Interaktionen aufzunehmen oder so, glaube ich. Ja. Ich bin alleine in dieser Gastfamilie und alleine in meiner Arbeit. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil ich halt eben sehr mit der Sprache konfrontiert bin und mich auch sehr doll damit auseinandersetzen muss. Gibt dann viele Momente, wo ich eben da sitzen keine Ahnung habe oder nur Bahnhof verstehe und immer wieder fragen muss und so, was auch anstrengend ist. Aber ich komme voran und das finde ich gut.
Am Anfang, als du in Deutschland dich beworben hast, konntest du wahrscheinlich noch kein Swahili, oder? Also wie ist das von Schatten gekommen? Wie hast du denn Swahili aufgebaut?
Wir hatten in Deutschland eine Woche lang Sprachkurs. Das war ultra anstrengend. Wir haben irgendwie um 9 angefangen oder so und bis um 7 abends manchmal gemacht. Wir haben sich echt richtig Mühe gegeben. War auf jeden Fall nicht verkehrt, schon mal was gehört zu haben von der Sprache vorher. Und dann hatten wir nochmal 2-3 Tage oder so einen halben Tag in der Einführungswoche hier Sprachkurs. Und zum Glück hatte ich halt einen Sprachkurs hier mit einer Kollegin von mir, wo wir uns jeden Tag 1,5 Stunden früh hingesetzt haben und das geübt haben, genau. Und ich habe vor allen Dingen immer, eigentlich wenn ich in die Stadt gegangen bin, habe ich ein neues Wort gelernt, mindestens eins. So jedes Mal, wenn ich irgendwas wollte oder so oder irgendwas gesucht habe. Und dann
am Ende ist es einfach learning by doing, so.
Genau, ne? Und vor allem, ja, also für mich persönlich ganz viel dadurch, dass ich halt eben einfach durchs Ausprobieren dann reinkomme und so und das hat sich halt so entwickelt.
Und jetzt Gastfamilie, in der du lebst, du hast ein Haus, du erzählst von der Veranda so wie von deinem Zuhause. Wie ist es für dich, dass du hier so ein zweites Zuhause jetzt gefunden hast?
Ja, es ist schön. Es ist halt auf jeden Fall auch irgendwie ja heimisch so ein bisschen, weil es halt so gewohnt ist und ja, ja, ich finde es einfach schön, schon so ein zweites Zuhause.
Ja. Ja, ein zweites Zuhause mit einem Hahn, wie wir gerade gehört haben, und wenn du sagst, es ist so ein zweites Zuhause, dann wäre es doch mal ganz spannend, was dein Gastvater Peter Okendo dazu sagt.
We gain a lot from him and we are happy. We are happy.
Die Familie ist also glücklich mit Hinrich und hat auch viel von ihm bekommen. Aber Peter, was macht Herr Hinrich denn so aus?
Mr. Hinrich, I wonder how tall he is.
He's like a Maasai.
He's like Maasai. Very humble. He give me a lot of things from his country. And actually, Hinrich has make us to be more free to foreigners. We are happy to stay with him. And if he wants, we can stay with him even forever.
Jetzt kann Hinrich leider nicht für immer bleiben, auch wenn das Angebot von Peter wäre. Hinrich bringt laut seinem Gastvater aber nicht nur seine Größe, die übrigens auch mich beeindruckt hat, mit, sondern er hat die Familie auch offen für Fremde gemacht. Was wäre denn dein Rat an neue Freiwillige, Peter?
My advice is they have to be close with the different people. They must be cool and not to be temper. Because the surrounding is different with their surrounding, yes. They have to be cool and make things to be normal for everything which they come across with. So what I can say is that when a foreigner comes to a new family, they have to tend to cope with the family life.
Yeah.
Yes. Yeah.
Ja, hast du hier ein konkretes Beispiel? Peter hat gesagt, dass neue Freiwillige erst einmal in Ruhe annehmen müssen, dass ja auch viel um sie neu ist, um sie herum. Und sie müssen sich mit dem neuen Familienleben anfreunden. Also gibt es da ein konkretes Beispiel?
When we stay with Enric, some days he comes to be sick. Mm-hmm. What I did is we go together to the hospital and we consult doctors. And by that time, he told me himself that I'm very happy because you helped me to make my health to be good. So when it comes a problem, as a father, I take that problem as mine. So all of us, we share that problem and we know how to tackle the problem. Yes. Together.
Ja, okay. Gibt es also in der Familie ein Problem, sagt Peter, dann wird das Ganze, auch das Problem automatisch der gesamten Familie und wird gemeinsam gelöst. Hinrich, wie ist es denn so? Ich meine, ich kenne das aus meiner eigenen Familie. Da kommt es ja auch automatisch mal zu Streitigkeiten. Wie geht ihr hier damit um?
Also ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir so eine klare Kommunikation haben. Und wenn es irgendwas gibt, setzt man sich hin und dann wird das auch geäußert, weil bei den Vorbereitungsseminaren hatten wir uns auch gesagt, dass man zum Beispiel, um irgendwie sein Gesicht zu wahren, Probleme nicht anspricht oder so oder jemanden nicht kränken will, wenn man, und bin ich heilfroh darüber, dass es nicht so ist hier in dieser Familie für mich. Und wenn es ein Problem von Seiten der Familie gibt, dann setzt man uns hin. Und dann kann man was dagegen machen und dann ist gut. Genau, also es ist, aber wir haben jetzt auch nicht viele Probleme, genau. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie ständig aneinander geraten oder so.
Ist es denn da schon zu irgendwelchen Missverständnissen gekommen oder sowas, die vielleicht am Ende sogar ganz witzig waren, weil man eigentlich was anderes gemeint hat, als dann am Ende rüberkam?
Na, nicht so wirklich. Ich habe mal was anderes. Ich wollte mal was anderes wissen. Also jetzt nicht auf Probleme bezogen. Ja. Ich wollte mal was wissen, weil ich vielleicht dachte, dass die Leute hier eine gewisse Vorstellung davon haben, wie ihre Kinder heiraten sollten, so, ne? Wow, das ist jetzt mal voll das kulturelle Ding, was ich hier erfahren kann und so, das frage ich gleich direkt mal. Und so sagst du, ja, wie sieht's aus? Du als dein Vater, was würdest du denn davon halten, dass deine Kinder heiraten? Oder wen würdest du denn wollen, dass deine Kinder heiraten oder so, dass das dann irgendwie passt oder so? Und ich dachte vielleicht, dass vielleicht einfach sowas kommt, so Hauptsache, wir sind glücklich oder so, oder nee, es sollte schon irgendwie laufen oder ich will einen Architekten oder ich weiß es eben nicht, genau. Und deswegen wollte ich es rausfinden und sowas. Und dann meinte er so, ja, nee, ich glaube, da muss ich nochmal mit meiner Frau reden. Und dann sitzen wir abends so richtig, also das ist schon eher selten, weil meine Mutter, Gastmutter, die sitzt immer da auf der Couch an der Ecke. Und also das ist ihr Lieblingsplatz eigentlich. Und es war schon so eine komisch gespannte so Atmosphäre, wo ich mir sagte so, was passiert denn jetzt? Und dann erzählt er erstmal irgendwas über das Heiraten und sowas. Und irgendwann so, are you ready? Und ich so, no, ich will gar nicht heiraten und so. Da dachte halt, ich wollte jetzt heiraten schon direkt, weißt du, so. Und alles, das war so ein bisschen so ein Missverständnis, dass alle immer gleich denken, es geht auch viel ums Heiraten in Tansania, ist mir aufgefallen. Also es wird immer viel gefragt, heiratest du bald oder hast du schon geheiratet, dies, das. Ja, das war so ein bisschen so ein Missverständnis, wo ich mir echt hatte, so, ich dachte, das ist jetzt gar nicht so eine unnormale Frage. Und dass er dann auch gleich direkt an mich denkt, was ja sehr schön ist so. Also ich werde hier schon als Kind auch mit aufgenommen irgendwie, beziehungsweise als Familienangehöriger.
Ich finde es ein schönes Missverständnis. Wie ist es für dich hier mit Essen? Kocht ihr gemeinsam? Hast du hier vielleicht mal Deutsch gekocht oder so?
Ja, ich habe schon Bratkartoffeln und Spiegelei gekocht.
Bratkartoffeln und Spiegelei ist dein Lieblingsessen. Wie ist es angekommen?
Na gut. Ja, ist jetzt nicht so. Anscheinend hat es jetzt nicht so umgeworfen, aber ja, ist halt sehr ultra gut bei meiner Gastfamilie, dass sie so ein bisschen auf Gesundheit halt einfach achten.
Also du bist happy auf jeden Fall, was das Thema Essen angeht.
Ich bin zufrieden, genau.
Es macht mir auf jeden Fall Hunger und dein Lieblingsessen ist ja Bratkartoffeln mit Spiegelei und hier gibt es ja etwas Ähnliches.
Genau.
Nicht wahr?
Ja, es heißt Chipsy Mai Ai. Das ist wie so ein Pommes-Omelette.
Kommt auf jeden Fall, glaube ich, an deine Bratkartoffeln ein bisschen ran.
Genau, auf jeden Fall. Das sind schon mal die richtigen Zutaten.
Von daher, ich krieg Hunger. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg und essen ein paar Chipsy Mai Ai. So, wir sind an unserem vierten Ort angekommen. Und zwar gibt's jetzt gleich
Shipsimayai, genau. Und hier isst du öfter Shipsimayai, oder?
Genau. Ich habe hier einmal auf der langen Straße, gibt es eine so eine Hauptstraße, die bei mir in der Nähe vorbeiführt. Da habe ich einmal alles ausprobiert, so, was man so zum Mittag essen kann, einfach an Gerichten und auch an Restaurants und so. Und also hier bin ich halt einfach irgendwie, fühle ich mich am wohlsten, ja. Genau.
Ja, wir sitzen, würde ich sagen, in so einer Nebenstraße jetzt, dieser Hauptstraße. Neben uns schält gerade jemand noch frisch die Kartoffeln. Von hier machen wir gleich nochmal ein Selfie. Das Ganze kommt dann auf Instagram. Da könnt ihr auch mal sehen, wie das Ganze aussieht, wo wir essen. Und wir zeigen euch auf jeden Fall später auch nochmal da, wie Shipsimayai überhaupt aussehen. Jetzt sitzen wir hier schön nett, warten auf unsere Shipsimayai. Du hast die Hälfte ungefähr deines Dienstes, ja, ein bisschen mehr hast du, was hast du hinter dir?
7 von 13 Monaten sind um. Also,
und jetzt geht's quasi bis März für dich weiter.
Richtig, ja.
Und was machst du jetzt? Also wir waren vorhin ja in deiner Organisation, wo du unter anderem Lebenöfen baust, aber was kommt jetzt als nächstes für dich?
Ich wechsle zu einer anderen Organisation, die auch genauso weit ungefähr von meiner Gastfamilie entfernt ist, was mir auch besonders wichtig war, dass ich eben bei der Gastfamilie bleiben kann. Und die neue Organisation kooperiert aber schon seit längerem immer mal mit meiner alten Organisation jetzt. Und ich kann auch noch bei meiner alten Organisation weiterarbeiten, also ab und zu mal, beziehungsweise Lehmöfenprojekte mit denen verwirklichen. Genau, in meiner neuen Organisation werde ich sehen, was ich machen kann.
Also einfach mal wieder spontan gucken, was geht,
genau,
was passiert.
Genau. Ja, ja.
Aber freust du dich jetzt auf das Neue, was jetzt kommt?
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, jetzt ist ja quasi Halbzeit, hatten wir ja vorhin schon mal. Das Gespräch, hast du schon gemerkt, dass sich bei dir irgendwas verändert hat?
Schon, ja. Ich fühle mich offener im Allgemeinen. Also generell halt einfach, um mit viel mehr Leuten zu reden. Ich bin demütiger geworden auf jeden Fall. Also das war am Anfang war das schon sehr intensiv, als wir hier ankamen. Als ich in Tansania ankam, um einfach zu sehen, dass das, was ich glaubt hatte zu wissen, teilweise überhaupt nicht so war und so und mein Weltbild sich einfach so ein bisschen verschoben hat so und ich gemerkt habe, dass ich eigentlich gar nicht viel einschätzen kann, wovon ich geglaubt habe, es einschätzen zu können und das ist ja zum Beispiel jetzt auch nur ein Land in Afrika halt und also ja, will ich mir gar nicht vorstellen, was in Asien alles für verschiedene Möglichkeiten sind und das fand ich auch sehr befreiend irgendwie, so ein bisschen nicht zu wissen, oder nicht zu denken, zu wissen, was abgeht oder so, weil es halt einfach nicht geht oder so, weil ich gemerkt habe, dass es nicht geht.
Oder dass man einfach mal alles wüsste, dass man das einfach mal akzeptiert, man kann nicht alles wissen.
Genau, das war sehr schön, ja.
Da passt eigentlich eine ganz gute Geschichte zu, die du mir schon mal erzählt hast. Vielleicht wäre das der passende Moment, die Elefantengeschichte zu erzählen.
Das wäre auf jeden Fall was ich den Leuten mitgeben möchte, unbedingt. Also im Allgemeinen. Das ist eine Geschichte von den blinden Gelehrten und dem Elefanten. Also die Geschichte besagt, es gab einen König, der hatte 5 blinde Gelehrte. Und der König wollte wissen, was ein Elefant ist, weil er davon von seinen anderen Königkollegen gehört hatte. Er schickt die Gelehrten nach Indien, um herauszufinden, was ein Elefant ist. Die Gelehrten gehen nach Indien, machen ihre Forschung, kommen zurück und erklären dem König, beziehungsweise fängt der Erste an zu erklären, ja, ein Elefant, der ist sowas wie ein Schlauch, ein Feucht an einem Ende. Da widerspricht der Zweite direkt und sagt, ein Elefant ist eher sowas wie ein Baum, weil er das Bein in der Hand hatte. Und der dritte Gelehrte sagt, nee, ein Elefant ist eher wie ein Seil mit einem Zopf am Ende, weil er den Schwanz in der Hand hatte. Der vierte Gelehrte sagt, nee, ein Elefant ist was Großes, Rundes, eher wie ein Stein mit Borsten, weil er den Bauch befühlt hatte. Und der fünfte sagte, nee, es kann überhaupt nicht sein. Elefant ist eher sowas wie so eine große Scheibe und weich, weil er das Ohr befühlte. Und der König lachte nur und sagte, ja Leute, also ihr seid alle falsch, aber ich weiß jetzt, dass ein Elefant ein Tier ist mit Rüssel, großen Ohren, einem dünnen Schwanz, dicken Beinen und einem großen Bauch. Und die Gelehrten waren alle relativ beschämt, weil sie halt erkannten, dass sie jeweils immer nur einen Teil begriffen hatten des Elefanten oder des zu untersuchenden Objekts. Und die Moral von der Geschichte ist halt, dass man schon immer nochmal drauf gucken sollte, ob man jetzt wirklich nur einen Teil begriffen hat oder ob man wirklich das, was man zu kennen glaubt, im Ganzen verstanden hat. Ja, Also für mich ist es so in Tansania, ich habe halt das in Tansania gemerkt, also selbst wenn ich es versuchen würde, würde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben brauchen, um irgendwie begreifen zu können, was jetzt in Tansania passiert. Und genau, also das habe ich auf jeden Fall, das ist so ein bisschen sinnbildlich. Dafür war es vielleicht auch durch Medien oder so einem für Bilder gezeigt werden und ich mir dachte, ah ja, okay, so sieht Afrika aus, ah ja, okay, so sieht Asien aus. Ja, dass es eben doch nochmal ganz anders ist. Und vor allen Dingen auch andere Leute, die das Gleiche erleben, halt völlig unterschiedliche Erfahrungen machen können.
Ja. Voll. Das ist, würde ich sagen, die Chance von Weltwärts, dass man nämlich einfach eintauchen kann in ein Land und wirklich Kultur, Menschen kennenlernen kann, intensiv über diese doch sehr lange Zeit, sind ja 6 bis 24 Monate, und das ist, glaube ich, das wirklich Geniale. Wir sind jetzt so langsam auch schon am Ende der Podcast-Folge und traditionell hast du hier quasi fast die letzten Worte. Dein Rat jetzt für alle, die vielleicht weltwärts gehen wollen.
Dazu raten, das zu probieren, irgendwas in die Richtung zu probieren, sich halt was anderes anzugucken, wie es anders läuft, den Horizont zu erweitern. Das kann eine mega Erfahrung sein. Also weltwärts gibt einem da schon gut was an die Hand. Das ist jetzt auch wieder Werbung. Ich hoffe, ich werde bezahlt. Ich kann es nur jedem empfehlen. Man lernt sich einfach nochmal ganz anders kennen.
Ein Perspektivwechsel, kann man vielleicht einfach sagen, lohnt sich immer. Der geht unter anderem bei Weltwärts. Also geht ruhig Weltwärts. Ich übernehme einfach den Werbeblock. Schaut gerne auch auf unserer Instagram-Seite für ein paar spannende Eindrücke von Hinrich vorbei. Und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Solange noch Fragen, dann schreibt uns einfach redaktion@weltwärts.de oder über unsere Instagram-Seite. Und bis dahin sag ich tschüss, auf Wiedersehen, und wir haben angefangen mit Karibo, also wir kommen vielleicht auf Swahili, tschüss.
Swahili.
Nachhaltig Weltwärts, ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.